Danke vielmals. Wir haben gesehen, man springt über Mauern. Und ich werde heute über eine Mauer reden, die uns oft in den Medien entgegenkommt, die unsere Gedanken beschäftigen, die ganze Frage der Flüchtlinge und wie wir damit umgehen. Ich würde aber gerne beten, bevor ich starte. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du da bist. Ich möchte dich bitten, dass du uns führst und leitest, dass wir sehen dürfen, du, der Gott, den wir anbeten, den wir singen, dass du auch der Gott bist, mitten im Elend, der uns tragen und durchtragen und helfen kann. So bete ich bitte um deine Worte, Herr, die zu uns reden. Amen. Ich werde heute zum Thema Flucht und Heimat reden. Vor allem auch, was die Bibel sagt zu diesem Thema. Ich selber, als OM-Leiter, kann einiges aus der Praxis erzählen von den Leuten, die dort mitarbeiten. Wir haben eigentlich überall Mitarbeiter in den Ländern, wo Flüchtlinge momentan unterwegs sind, gerade die in den Schlagzeilen sind, die syrischen, irakischen Flüchtlinge. Es nimmt einem in Beschlag, die Bilder, die man da sieht. Moment, wenn es jetzt noch funktioniert. Vielleicht, das Bild ist euch bekannt, vor 2 Jahren ungefähr, der Bub, der ertrunken ist an der Küste von Türkei, der Aylan. Mir hat das Bild sehr beeindruckt. Es hat jemand gezeichnet, der sich die Frage gestellt hat, wieso kommen all die Flüchtlinge nach Europa? Wieso gehen sie nicht nach Saudi-Arabien, nach Kuwait, quasi zu den anderen Muslimen? Saudi-Arabien hat ja allein 2 Millionen klimatisierte Zelte zur Verfügung. Für 2 Millionen Leute, wieso gehen sie nicht nach Saudi-Arabien? Wieso gehen sie nach Europa? Ich glaube, es hat mit unserer Geschichte zu tun. Und dass die Menschen auf der Suche sind nach Hoffnung und nach Frieden. Die Flüchtlinge, denke mir immer, wieso kommen so viele? Man hat Schlagzeilen, man sieht sie hinter Zäunen unterwegs auf Autobahnen laufen. Man hat gehört von Leuten, die in Schlepperautos erstickt, ertrunken am Strand. Schreckliche Bilder. Abwesende Grenzbeamte hindern sie nicht daran, hierher zu kommen. Man versucht, die Grenzen, die Mauern aufzufahren in Europa und trotzdem versuchen, Flüchtlinge zu kommen. Und wenn es halt über diese Route nicht geht, dann halt wieder über das Mittelmeer. Und man denkt, wieso kommen denn die Leute? Eine Mitarbeiterin von mir, Priska, hat vor kurzem einen Einsatz gemacht in Griechenland. Und sie haben für die Frauen, für die syrischen Frauen, einen Maniküre- und Pediküre-Nachmittag gemacht. Und dann war die eine Mutter endlich mal allein gewesen und hat aus ihrem Leben erzählt. Und sie hat gesagt, ich kann nicht gehen. Ich habe es 4 Jahre lang ausgehalten mit meiner Familie, mit meinen Kindern. Und dann sind die Bombardierungen immer grösser geworden. Und wir haben gemerkt, wenn wir als Familie überleben können, wir müssen flüchten. Die Einzige, die ich mitkommen konnte, ist meine Mutter. Sie hat nicht mögen. Und ich habe keinen Kontakt mehr mit ihr. Ich kann nicht gehen. Aber so viele Leute sind gekommen. Sie haben nicht wollen. Sie müssen. Wenn Leute, die über Generationen, Jahrhunderte gelebt haben, müssen kommen. Auf der Flucht. Und man kann es weiter anschauen. Syrien, ein Land mit ursprünglich 23 Millionen Einwohnern. 2016 sagt man, dass 4,9 Millionen im Ausland schon auf der Flucht sind, laut UN-Statistik. 6,6 Millionen im Inland. Das heisst, die Hälfte von diesem Land ist auf der Flucht. Wenn in der Schweiz 4 Millionen auf der Flucht wären, was wäre das? Über 500'000 gestorben. Und das ist ja nicht das einzige Land, wo die Leute auf der Flucht sind. Man sieht, wo die Leute zum Teil aufgenommen werden. Interessanterweise, die Türkei ist eines der Länder, die am meisten aufgenommen hat, oder der Irak. Wenn man die aktuellen Zahlen nochmal genauer anschaut, sagt UN-Statistik, es gibt noch nie so viele Flüchtlinge gegeben, die auf der Flucht sind wie jetzt. Ende 2015 sind 65,3 Millionen Flüchtlinge weltweit auf der Flucht. Das heisst, pro Tag sind letztes Jahr 34'000 Menschen geflüchtet aus ihrem Umfeld. 50% der Flüchtlinge sind Kinder. 86% der Flüchtlinge leben in Entwicklungsländern. Das Beispiel Libanon. Libanon hat 4,5 oder 4,8 Millionen Einwohner. Wisst ihr, wie viele syrische Flüchtlinge im Libanon leben? 1,2 Millionen. Ein Land, das seit 2 Jahren keinen Präsidenten mehr hat, das nicht weiss, wie sie den Abfall entsorgen soll, hat gleichzeitig 1,2 Millionen Flüchtlinge. UMAS. Meine Tochter macht momentan eine Abschlussarbeit zum Thema UMAS. Wer weiss, was UMAS sind? Das sind unbegleitete minderjährige Asylsuchende. Kinder, bis sie 18 sind. In der Schweiz haben wir 2013 346 Kinder gehabt. Also Kinder, die ohne Eltern, ohne irgendwelche Eltern sind in die Schweiz gekommen. 2014 waren es 795 und letztes Jahr 2736. Ihr müsst euch vorstellen, wenn der Tochter hat oder der Sohn, der 15, 16 ist und muss gehen. Ja, der ist zum Teil Geschichte geworden, aber welche Eltern wollen einfach ihr Kind freiwillig schicken? Wo ist es nicht gezwungen? Das sind so ein bisschen die Zahlen. Klar, die Zahlen ist das eine, aber das andere macht uns ja Angst. Wir denken, was macht das mit uns? Und ich verstehe, dass es auch auf unserer Seite dann eine Angst auslöst. Was könnte da alles kommen für Leute? Da ist doch sicher auch Terroristen drunter. Das ist gefährlich. Die bringen den Islam. Was ist das für uns? Europa wird islamisiert. Das ist die andere Seite, die man auch sehen muss. Aber die Frage ist, wie sollen wir als überzeugte Christen darauf reagieren? Was für eine Haltung sollen wir in diesem Sinne haben? Man kann sagen, was man will über Angela Merkel als Bundeskanzlerin. Ich bewundere sie, weil sie nicht von ihrer Haltung wegweicht. Das machen Politiker sonst immer oft, dass man sich nach der Stimmung richtet. Aber sie hat uns ja herausgefordert. Erstens hat sie gesagt, eure Ansprache in Bern, wenn Angst uns bestimmt, ist das nie gut. Also wenn unsere Emotionen von Angst geführt sind, kommt es nicht gut. Und das Zweite ist, werdet euch wieder neu bewusst, was eure Wurzeln sind. Geht ihr wieder mal in die Kirche, tut wieder mal die Bibel lesen. Hat sie gesagt, als Bundeskanzlerin. Und ich glaube, dass die Flüchtlinge, die kommen, das ist nicht einfach passiert, sondern ich glaube, dass Gott damit einen Plan hat. Und ich glaube, er rüttelt uns auf in Europa. Und vor allem die säkulare Welt wird aufgerüttelt. Weil eine Hilflosigkeit da ist. Wie gehen wir mit diesen Leuten um, wo so viele von diesen Muslimen sind? Aber was sagt eigentlich für uns jetzt als Christen die Bibel zum Thema Flüchtling? Das werde ich mit euch ein bisschen anschauen. Ich merke, dass eigentlich das Thema Flucht. Das flüchtet hier gerade. Ja, ist vielleicht besser. Dass die Bibel eigentlich von Anfang bis zum Schluss immer wieder das Thema Flucht als Thema hat. Das hat schon angefangen bei Adam und Eva im Garten. Sie wollten werden wie Gott. Und wo sie die Frucht von der Erkenntnis genommen haben, was ist passiert? Sie haben sich versteckt. Sie sind geflüchtet vor Gott. Sie wollten eigentlich Gott nicht mehr begegnen. Sie haben sich vor ihm versteckt. Und dann, wo sie Gott entdeckt hat, haben sie angefangen, sich gegenseitig die Schuld zuzuschieben. Gott hat sie verbannt aus dem Garten Eden. Und durch die Trennung von Gott hat das Schicksal quasi seinen Lauf genommen. Was ist als nächstes passiert? Der Kain hat seinen Bruder umgebracht, der Abel. Gott hat ihn davor gewarnt. Und dann hat er ihn wie ein Fluch, durch das ist wie ein Fluch auf ihn gelegen. Und der Kain hat dann gesagt, meine Strafe ist zu hart, ich kann sie nicht ertragen. Du verstößt mich aus meiner Heimat und auch vor dir muss ich mich verstecken. Unstet und flüchtig werde ich sein und jeder, der mich sieht, kann mich ungestraft töten. Das ist die Stelle aus 1. Mose 4, Vers 14. Unstet und flüchtig werde ich sein. Das hätte kein damals gesagt. Und ich glaube, dass es bis heute die Menschheit prägt. Gott hat dann wieder einen Schutz auf den Kain gelegt. Aber ich denke, das ist eine Tatsache in der Menschheit, dass wir unstet und flüchtig sind. Wenn wir jetzt einfach die Menschheitsgeschichte anschauen, dann merken wir, dass es immer wieder in der Geschichte Völkerwanderungen gegeben hat. Leute, die ihre Heimat haben müssen verlassen mussten. Ganz wenige eigentlich aus Entdeckerdrang, weil sie etwas Neues haben wollen, Abenteuer erleben. Die meisten, die sie gegangen sind, haben ums nackte Überleben gekämpft. Sie haben vielleicht neue Weideplätze gesucht für ihre Tiere. Es war eine Überbevölkerung da gewesen. Oder Dürre oder Klimawandel hat dazu geführt, dass die Leute müssen flüchten mussten. Wir wissen auch von der Völkerwanderung in der Geschichte, wo wir, vielleicht im Geschichtsunterricht, den wir hatten. Und interessanterweise kennen wir es auch aus unserer Kirchengeschichte. Zum Beispiel, ich bin jetzt Mitglied von der Täufergemeinde, also ETG in Zürich. Und die Täufer mussten das auch erleben, dass sie aufgrund von ihrem Glauben sie verfolgt wurden. Ab der Reformationszeit. Sie mussten flüchten. Wir hatten damals entschieden, dass alle Täufer, also dem sind die ersten Freikirchen-Leute, mussten über 1000 Meter Höhenmeter wohnen. Darum haben wir so viele Täufer im Emmental und im Jura. Weil die über 1000 Meter mussten logieren. Viele andere mussten flüchten, sind nach Holland gegangen und dann von Holland Richtung USA und Kanada, ins gelobte Land. Wir kennen es aus der Kirchengeschichte. Das andere ist, dass eigentlich sehr viele Schweizer in der Vergangenheit auch geflüchtet sind aus der Schweiz. Wir sind uns das gar nicht mehr so bewusst. Vom 14. Jahrhundert bis 1848 waren ca. 1 Million junge Männer als Söldner im Ausland. Und viele davon sind nicht mehr zurückgekommen. Aber die Reisläufer, wie man gesagt hat, waren oft ein Einkommen. Die haben dort sehr viel Geld verdient, indem sie für Italien oder für Frankreich oder für die Habsburger gekämpft haben. Manchmal sogar gegeneinander. Vor 200 Jahren hat es also 1815, hat es in Indonesien einen riesigen Vulkanausbruch gegeben. Das hat dazu geführt, dass ein Jahr später in Europa eine riesige Hungersnot ausgebrochen ist, weil es einen Sommer lang einfach keine Sonne mehr gegeben hat, aufgrund von diesem Vulkanausbruch. Und dazu 1817 hat das als Folge eine riesige Hungersnot gegeben. Und von dort an sind immer mehr Leute aus der Schweiz geflüchtet in andere Kontinente. Wir wissen, ab 1850 bis anfangs des 20. Jahrhunderts, also bis in 20 Jahren, bis vor 100 Jahren, haben ca. 50.000 bis 90.000 Schweizer pro Jahrzehnt die Schweiz verlassen. Es hat sogar Agenturen gegeben, konzessionierte Generalagenturen für Auswanderungen, zum Beispiel hier in Aarau und Baden. Es hat sogar eine Auswanderzeitung gegeben, 1850. Wo Leute informiert wurden, wie sie könnten ins Ausland gehen. Und es waren nicht unbedingt die, die vermögend waren, sondern man hat oft geschaut, die am ärmsten waren. Zum Beispiel in Rotterdam hat man 10% der Bevölkerung hat man einfach verschifft Richtung Holland. Das waren die armen Genössigen, die kein Geld mehr hatten. Die man nicht, weil man zu wenig, als Gemeinde zu wenig Geld hatte, hat man die einfach verschifft Richtung Holland. Oder was auch war, dringende Warnungen an auswandernde Mädchen, dass sie aufpassen müssen, dass sie nicht missbraucht werden. Kommt euch das bekannt vor? Das Gleiche sagt man heute mit all diesen Flüchtlingsströmen. Da ist extrem viel Menschenhandel, der passiert. Das war schon damals. Nur einfach auf die andere Seite. Flucht hat es in der Menschheitsgeschichte schon immer gegeben. Auswanderungen, Veränderungen. Gehen wir aber zurück jetzt zu der Bibel. Oh, das bei mir selber. Ich habe das auch so erlebt. Ich bin selber in der Mission, also 7 Jahre in Afrika einen Einsatz gemacht. Und nach 2 Jahren im Einsatz sind wir in die grösste Auseinandersetzung gekommen in der Hauptstadt. Die Armen haben alles plündert, ausser die Kirchen. Also die evangelische und die katholische Kirche ist nicht geplündert worden, aber alles andere ist geplündert worden. Schwarz-weiß, egal. Die Armen haben einen Aufstand gemacht. Während 3 Tage, 3 Nächte, war eine Plünderung von der ganzen Hauptstadt. Und wir sind gerade dummerweise in der Hauptstadt gewesen, sind nachher in der Schweizer Botschaft gelandet am Schluss. Uns ist gar nichts passiert, aber die Botschaft hat gesagt, raus, raus, wir müssen alle weg. Und eine Fremdenlegion ist gekommen von Frankreich, hat uns evakuiert. Und dann sind wir dort auf der Fähre in die Nachbarshauptstadt evakuiert worden und dann mit der Swissair zurück in die Schweiz geführt worden. 1991. Und der 26. September ist speziell, weil es ist unser Hochzeitstag von meiner Frau und von mir. Ja. Aber dort haben wir so ein bisschen erleben, was es heisst, wenn man plötzlich einfach auf einen Klapfen muss gehen. Unvorbereitet, unvorhergesehen. Aber jetzt zurück. Was sagt denn die Bibel zum Thema Flucht? Und wir merken, dass eigentlich durch die Bibel durch immer wieder Menschen auf der Flucht waren. Der Abraham, wissen wir, ist von Gott gerufen worden ins gelobte Land. Aber kaum ist er da, ist er 2-mal geflüchtet. Aus welchen Gründen? Aus Wirtschaftsgründen. Hungersnot, es war kein Essen mehr. Und einmal ist er auf Ägypten gegangen und einmal in ein anderes Land, auf Gerar, beim Abimelech. Und dort hat er sogar noch falsche Angaben gemacht zu seinen Personalien. Er hat die Einwanderungsbehörde getäuscht. Er hat angegeben, dass seine Frau Sarah nur eine Cousine sei und nicht seine Frau. Später war sein Enkel, der Jakob, musste flüchten, weil er so gestritten hatte mit seinem Bruder, dass er um sein Leben gefürchtet hat. Der Josef ist als Sklave nach Ägypten verkauft worden. Der Mose musste flüchten in die Wüste, weil er jemanden erschlagen hat. Das Volk Israel ist in Ägypten gelandet und nachher aus Ägypten raus wieder geflüchtet. Dann haben wir andere wie Ruth, Noemi, die geflüchtet sind aus Hungersnot und dann wieder gewechselt haben. Oder wir haben David, der geflüchtet ist vor dem Saul, zuerst in der Wüste. Dann ist er zu den Philister gegangen auf Ziklag und hat dort 18 Monate gelebt. Oder wir haben Elia, der Prophet, der vor dem Ahab musste flüchten. All das waren eigentlich Flüchtlinge im Alten Testament. Denken der Mose oder der David und Elia können wir als politische Flüchtlinge anschauen, aber die anderen sind oft wegen Wirtschaftsgründen geflüchtet. Hunger und Not hat sie getrieben. Ich glaube, dass Gott, der, wo wir anbeten, auch an Gott, eben gerade von den Flüchtlingen ist. Das Volk Israel, wo nach Ägypten kam, wegen der Hungersnot, ist ja von Gott befreit worden. Sie sind dort unterdrückt worden von den Ägyptern. Und wo Mose dann von Gott ist berufen worden, sie zu befreien, ist das wie zum Schlüsselerlebnis geworden. Die Befreiung, das Rausführen vom Volk Israel, ist wie ein Schlüsselerlebnis, wo Propheten und alle Schriften im Alten Testament immer darauf hinweisen. Erinnert euch daran, wie Gott euch befreit hat, euch rausgeführt hat aus Ägypten, durch die Wüste, zurück ins gelobte Land. Gott, der sich auf die Seite von diesen Unterdrückten gestellt hat und sie rausgenommen hat. Er stellt sich auf die Seite von den flüchtenden Hebräern. So hat Gott Israel zu seinem Volk gemacht. Aber interessanterweise hat er auch fremde Leute drunter gehabt, Ägypter, die mitgekommen sind. Aber der Gott vom Volk Israel ist nicht nur ein Gott vom Volk Israel, sondern und von uns Christen. Unser Gott beansprucht, Gott von allen Menschen zu sein. Er ist Gott über Ägypten. Er ist Gott über Assyrer. Und dabei sind die Armen und die Unterdrückten immer wieder ein Anliegen gewesen. Wenn wir im Alten Testament schauen, so hat Gott die Ägypterin Hagar gerettet, die vor der Sarah geflohen ist. Er hat den Syrer Naaman geheilt, der Aussatz gelitten hat. Er hat die Moabiterin Ruth hat er aufgenommen in der neuen Heimat. Und die Prostituierte Rahab aus Jericho ist zu der Vorfahrin geworden von Jesus. Unser Gott beansprucht, ein Gott von allen Menschen zu sein, von allen Völkern. Also auch von den Menschen, die zu uns strömen. Die Fremdlinge sollst du nicht bedrängen und bedrücken, denn ihr seid auch Fremdlinge in Ägyptenland gewesen. Das kommt kurz nach der 10 Gebote. Es wiederholt sich zweimal noch in den Tora-Büchern von Mose. Es zeigt, wie wichtig das für Gott war. Ich habe den gleichen Vers übrigens, da habe ich gestaunt, in Berlin vor der Deutschen Oper, ganz gross, an der Deutschen Oper aufgehängt gesehen. Um uns daran zu erinnern. Die Fremdlinge sollst du nicht bedrängen und bedrücken, denn ihr seid auch Fremdlinge in Ägyptenland gewesen. Dir habt es selber erlebt, Fremdlinge gewesen, die sind unterdrückt worden. Ich habe euch befreit. Erinnert euch daran, wenn die Fremdlinge unter euch da sind. Gott hat auch Bestimmungen mitgegeben, dass die Fremdlinge sich sollen anpassen sollen. Aber gleichzeitig, dass eben Israel sich den Fremdlingen annimmt. Den Weisen, den Witwen, aber auch den Fremdlingen. Das Alte Testament hat noch etwas anderes gesehen, und zwar Zufluchtsort, quasi sogenannte fast ein bisschen Asylzentren. Das war mehr aus rechtlichen Gründen. Damals war es oft so, wenn in einem Kriminalfall irgendetwas passiert ist, ist es oft zu einer Lynchjustiz gekommen, dass man wie quasi auf der Straße quasi es wollte lösen. Und Gott hat im Volk Israel 6 Städte, sogenannte Freistädte, eingerichtet, wenn irgendein Fall passiert ist, dass der angeschuldigt worden ist, hat können herfliehen. Und nachher dort hat man wirklich Rechtsjustiz im richtigen Sinn geübt, um Gerechtigkeit zu üben. Damit Blutrache nicht ausgeübt wird oder eben willkürliche Justiz oder Lynchjustiz. Zufluchtsort hat Gott auch geschaffen. Dann sehen wir im Alten Testament auch Leute, die auf der Flucht waren, vor Gott. Wer ist das Raum, den wir kennen? Der Jona. Der Prophet Jona, der geflüchtet ist vor Gott. Er hat nicht machen, was Gott von ihm verlangt. Nämlich in die damalige Weltstadt Ninive zu gehen, um ihr den Untergang zu verkünden. 3/4 vom Buch von Jona erzählen über die Flucht, wo er unterwegs war. Und Gott hat alles eingesetzt, um ihn zu verändern. Er hat die Fauna eingesetzt, also einen Wal, hat Flora eingesetzt, den Strauch, um ihm endlich zu zeigen, was Gott eigentlich für einen Zweck hat mit dem Volk Ninive. Und mit den Assyrern. Für den Jona war es schwierig, weil der Jona hat erlebt, wie das Volk Assyrien unglaublich Brutales gemacht hat mit seinem Volk. Wenn er diese kam und haben Leute umgebracht, sie haben Kinder umgebracht. Und jetzt sagt Gott, geh dorthin, ihnen das Gericht verkünden. Und Jona hat genau gewusst, wenn ich das Gericht verkünde, dann könnte es sein, dass Gott ihnen schlussendlich vergibt, wenn sie sich umkehren. Die Jona war eigentlich ein Rassist in seinem Herz. Er hätte es gar nicht wollen. Aber Gott hat ihn dazu gebracht, dass er das gemacht hat. Und wir wissen noch, was passiert ist. Am Schluss, als das Gericht verkündet hat, hat das Volk Ninive tatsächlich gebüßt und ist umgekehrt und gesagt, wir haben so viel falsch gemacht, wir kehren um zu dem Gott. Und wer war nicht zufrieden? Der Jona. Ich habe es doch gewusst, dass du vergisst, dass du barmherzig bist. Und zitiert das Alte Testament. Kann Gott wirklich auch bei den schlimmsten Leuten nochmal wirken? Wir sagen euch, er ist am Wirken. Wir reden über die ISIS, über die IS, wir reden über die Taliban. Und ich höre Geschichten noch und noch, wo Leute anfangen zum Glauben finden. Die Endgeschichte, die ich gehört habe in Ägypten. Ein Scheich, der zu den IS gehört hat. Er war einer der Leiter zum Bombenanschlag zu orchestrieren. Und einer von unseren Mitarbeitern hat wie einen Ruf bekommen, einen Hinweis. Jemand hat ihm geschrieben, der Scheik möchte ich gerne treffen. Und alle haben gesagt, gang ja nicht. Sicher nicht zu dem. Aber er wusste, ich muss gehen. Dann ist er nach Ägypten gegangen. Oder, ich glaube, Kairo selber gewesen. Dann hat er zum Taxifahrer gesagt, ich will gerne zu dem Scheik in das Quartier. Taxifahrer gesagt, nein, mache ich nicht. Dorthin fahre ich nicht. Das ist viel zu gefährlich. Dann hat er gesagt, kannst du mindestens bis zu der Quartiersgrenze führen. Das hat er dann gemacht. Am Schluss ist er gelaufen. Und überall sind sie gesehen mit ihren Kalaschnikow. Sie haben ihn fast ins Gefängnis werfen. Sie haben gesagt, was machst du da in einem Quartier? Zu wem willst du? Sie haben gesagt, ich will gerne zu diesem Scheik. Sie haben ihn verhaftet, haben ihn geführt. Das war ein grosser Raum, den sie hineingeführt haben. Es waren ganz viele so dunkle Männer da drin und der Scheik in der Mitte. Scheik, was machst du da? Wer bist du? Ein Europäer noch. Was macht er dort? Und dann hat er gesagt, ja, ich habe da eine Nachricht bekommen, dass die werden mich gerne sehen. Dann hat der Scheik gesagt, alle anderen raus! Alle anderen raus! Ich will allein mit dem Mann reden. Dann hat der Scheik seine Geschichte erzählt. Er hat gesagt, wir haben eine Bombe gebastelt. Wir waren zu fünfte und haben einen Wagen präpariert, um so eine Bombe zu basteln. Und dann ist die während dem Installieren explodiert. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber irgendjemand hat mich zu diesem Raum ausgezogen und ich habe mich wiedergefunden, unverletzt im Nachbarraum. Alle anderen vier waren tot auf der Stelle. Ich war der Einzige, der gelebt hat. Und ich merkte, das muss irgendein Engel sein. Mit weißer Gestalt. Und ich habe über den Jesus gehört schon mal. Kannst du mir mehr über den Jesus erzählen? Ich wollte mehr wissen. Und der Mann hat von Jesus erzählen. Und der Scheik hat sein Leben an Jesus übergeben. Und mit ihm sein ganzer Clan. Gott ist immer noch am Wirken. An der Grenze zum Libanon war ein Taxifahrer. Plötzlich kommt ein Scheik rein. Hockt ins Fahrzeug und sagt, führ mich zum nächsten Bibelladen. Irgendeinen christlichen Bücherladen. Der war ganz verdattert. Ist ein überzeugter Christ, ein Taxifahrer. Er sagt, wieso? Er sagt, weißt du, ich war einer von denen, der all die IS gelehrt hat, wie man die anderen töten muss. Aber mein Herz ist so unruhig geworden und ich sehne mich nach Frieden. Und ich will gerne die Bibel haben. Ich will gerne wissen, was die Bibel dazu sagt. Ich will den Gott kennenlernen, den die Bibel uns zeigt. Führ mich zu einem Laden, wo ich eine Bibel kaufen kann. Menschen sind, auch wenn sie ganz extrem sind, immer noch Menschen, die sich nach Annahme, nach Heimat sehnen. Noch mehr Geschichten später. Es gibt so viele Geschichten zu erzählen. Wenn wir ins Neue Testament gehen, dann merkt man, dass Jesus selber ja ein Flüchtling war. Die Weihnachtsgeschichte wird heute ja verkommerzialisiert. Es wird romantisch gemacht. Aber dass die heilige Familie kurz nach der Geburt von Jesus nach Ägypten fliehen musste, zeigt doch, wie Gott sich identifiziert hat mit den Menschen so stark, dass er entschieden hat, dass sein eigener Sohn Flüchtling wird. Nicht zurückgehen dort, wo er eigentlich hätte leben sollen, wo er dann später wieder hätte können. Und es wird von Jesus selber gesagt, dass die Seinen ihn nicht aufnahmen. Jesus hat mal seinen Jüngern gesagt, ich weiß nicht, wo ich mein Haupt ablecken soll. Jesus war unterwegs. Aber auf dieser Seite wird von der Bibel her die Flucht nicht einfach romantisiert oder idealisiert. Ich glaube, dass sich jeder Mensch nach Heimat sehnt. Ich glaube nicht, dass es irgendjemanden gibt, der einfach willkürlich seine Heimat aufs Spiel setzt. Und wer auf der Flucht ist, wer muss sein Land verlassen, wird immer wieder die grausame Realität von Rechtslosigkeit und von Unsicherheit im Leben erfahren. Damals wie heute. Ich glaube, dass wir müssen überlegen, von der Flucht zu der Zuflucht uns Gedanken zu machen. Jeder Mensch sehnt sich nach Heimat, jeder Mensch sehnt sich nach Zuflucht. Und da haben wir eigentlich die besten Voraussetzungen als Christen. Was ist mal zuerst unsere erste, wichtigste Zuflucht? Es ist Gott. Herr, du bist unsere Zuflucht für und für. Psalm 90, Vers 1. Diverse Psalmen, die uns auf das hinweisen. Er ist der Fels, wo man sich drauf retten kann. Er ist der Ort, wo man sicher ist. So wie das Volk Israel immer wieder müssen lernen, dass Gott der Allmächtige der ist, wo sie sich drauf berufen können, wo sie sich drauf zurückziehen können, wo ihre Zuflucht ist, so gilt es auch für uns. Das wird ja im Neuen Testament nochmal aufgenommen, im 1. Korinther zum Beispiel, was heisst, Jesus ist der Fels. Oder Jesus, der sagt, all die, die mühselig und beladen sind, kommen zu mir. Ich will euch Rast geben. Das ist unser Gott. Er will Menschen, die auf der Flucht sind, eine Zuflucht geben. Menschen, die unterwegs sind. Und das muss manchmal nicht einfach Flüchtlinge sein. Ich merke es jetzt im Moment gerade selber. Meine Mutter ist auf dem Weg Richtung Altersheim. Und ich habe plötzlich gemerkt, meine Heimat, mein Elternhaus, wird nicht mehr das sein, was vorher war. Nach 50 Jahren, etwas, was stetig war in meinem Leben, wird jetzt weggehen. Und ich merke, ich bin unterwegs. Was ist denn wirklich mein Halt, meine Zuflucht? Das, was ewig bleibt. Es ist unser Gott. Aber ich glaube, aus dem kommt noch ein weiteres. Ich glaube, dass unser Gott, der Gott der Zuflucht ist, will, dass wir Menschen werden, die andere Zuflucht finden können. Einerseits, dass wir als Gemeinschaft ein Ort sein können, wo Menschen aufgenommen werden können. Jesus hat das in einer von seinen Abschiedsreden, eigentlich die letzte Rede, die er gehalten hat, im Matthäus-Evangelium, an seine Jünger. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Man kann sagen, was man will über die Flüchtlinge, aber sie kommen einfach, sie sind da. Wie ist unsere Haltung ihnen gegenüber? Und ich glaube, dass es interessant ist im Neuen Testament, dass sehr viel über Gastfreundschaft geredet wird. Immer wieder wird es aufgenommen. Der Paulus nimmt das in seine Briefe auf, seid gastfreundlich. Zueinander, aber auch zu anderen. Und es scheint eine Grundtugend zu sein von der Nachfolge Jesu, dass sie sollen gastfreundlich sein. Oder aber auch bis hin zu Fremden aufnehmen. Matthäus 25. In Gottes Namen gastfreundlich sein. Ein Grundauftrag für uns. Wir sind unterwegs, wir sind Menschen, die Pilger sind auf der Erde, sagt die Bibel. Fremdlinge. Aber gerade die, die auf der Flucht sind, die fremd sind in einem unbekannten Land, gerade denen spricht Gott zu, ich will dich annehmen, ich will dir Zuflucht verschaffen. Und dazu will er uns brauchen. Will er uns einsetzen. Im Libanon hat die Gemeinde unglaublich reagiert. Alle Kirchen haben plötzlich angefangen, sich zu engagieren. Auch mit diesen Flüchtlingen. Sie haben Erbarmen gehabt, sie haben gesehen, was da ist mit diesen Flüchtlingen. Und haben angefangen, einfach ihnen zu helfen. Lebensmittel zu organisieren, sie einzuladen für gewisse Sachen. Und ein Pastor von einer relativ konservativen Brüdergemeinde in Beirut hat mal mit einem Strahlen uns gesagt, Gott hat unsere Gemeinde durcheinander gebracht. Und zwar eines Morgens waren 40 syrische Frauen da mit ihren Kindern. Haben im Gottesdienst teilnehmen. Sie sagten, wir hatten ein Chaos gehabt, im Abenteuerland. Chaos. Bis heute. Wegen dem Aufräumen, das ist all die Schwierigkeiten. Habe ich gesagt, und die 40 Frauen sind zum Glauben gekommen. Mit ihr die Familie. Gott hat uns durcheinander gebracht, aber er hat gestrahlt. Ich weiss nicht, das könnte vielleicht auch hier passieren. Ich bin relativ häufig in Griechenland. Ich coache unser Team dort seit 5 Jahren. Und unser Team hat schon vor 5 Jahren angefangen, mit den lokalen Kirchen zusammen Flüchtlingsarbeit zu machen. Sie haben Drop-in-Center angefangen, sie haben Lernstudien angefangen, sie haben Essen verteilt, noch mehr Küche installiert. Und das machen sie mit vielen verschiedenen Kirchen zusammen in der Allianz. Und die Kirchen erleben, wie Gott Menschen verändert. Menschen, die zum Glauben finden. Mein Mitarbeiter hat gesagt, wir haben einen afghanischen Buchhalter jetzt bei unserem OM-Team, einer von diesen Flüchtlingen. Und er hat 8 andere Afghanen zum Glauben geführt, die sie jetzt getauft haben. Gott ist am Wirken. Oder weiss nicht, hat er den Sternartikel gelesen? Oder den 20-Minuten-Artikel von letzter Woche? Der eigentlich sehr positiv war. Wo sie merken, wo säkulare Leute merken, was passiert jetzt da? Da hat es Flüchtlinge, die in die Kirchen gehen. Und scheinbar zum Glauben finden. Für viele säkulare Leute sehr schwer zu verstehen. Aber der Stern hat einen Artikel geführt, dass an Pfingsten ist in Hamburg 80 Afghanen und Iraner getauft worden. In einem Schwimmbecken. In Berlin hat es über 300 Iraner, Ex-Muslime und Afghanen, die gläubig geworden sind und in der Kirche sind. Und die in Hamburg. Und der Stern hat das sehr gut gemacht, den Artikel. Ich habe gestaunt, dass es ein guter Artikel war. Sie haben auch gesagt, die sind nicht einfach gläubig geworden, damit sie bleiben können. Weil sie haben recherchiert und merkt, jeder, der sich taufen lassen hat, riskiert immer noch sein Leben. Das ist ein Grundsatzentscheid, der ihn in Gefahr bringt mit seiner ganzen Familie, seinem Umfeld. Aber sie haben sich entschieden und sie haben gesagt, 150 andere warten darauf, drauf zu werden in Hamburg. Eine andere Geschichte aus der Innerschweiz, wo mir ein Bauer erzählt hat, seine Tochter hat Sprachunterricht angefangen mit Flüchtlingen. Und sie hat gefunden, Papi, das wäre doch noch etwas für dich. Und er hat gesagt, ja, ich habe kein Englisch, ich kann nichts, das geht mir nichts an, ich bin da auf meinem Hof. Und dann hat er seine Tochter das Lied mal, ist mal mitgegangen und hat gesagt, wo ich bin reingelaufen mit den Muslimen von diesem Asylzentrum, ich habe mich verliebt in die Menschen. Und er hat die eingeladen, die haben auf dem Hof mitgearbeitet und hat gesagt, ich habe ganz neue Sachen gemacht, beim Äpfel ablesen, das Evangelium erklären. Mit Übersetzen nebendran. Und kürzlich hat sich ein Afghan taufen lassen in dieser Gemeinde. Ich glaube, dass die Menschen, die kommen, viele reden davon, sehr offen sind für das Evangelium, weil sie sind völlig enttäuscht vom Islam. Sehr viele Muslime sagen, wenn das, was wir hier hören, wenn das, was die IS sagt, was die Taliban sagen, wenn das der Islam ist, dann sind wir damit fertig. Wir suchen Frieden. Und das ist das, was die Menschen suchen. Und ich werde uns Mut machen. Gott wirkt durch uns, durch dich. Und oft einfach nur, indem du hilfst. In Griechenland habe ich mit ein paar Flüchtlingen geredet und sie haben gesagt, da in diesem Drop-in-Center der Christen waren die ersten Griechen, die freundlich sind zu mir waren. Die mich geliebt haben. Ah ja, so viele Geschichten zu erzählen. Aber eine Geschichte erzähle ich noch. Okay. Einfach, wo Gott am Wirken ist. Einerseits eben, zu merken, zwischen Flucht und Heimat, Gott ist unser Fels und Zuflucht. Und er will das mit Gastfreundschaft üben. Wie? Das ist jedem von uns selber überlassen. Aber ich möchte euch zeigen, wie Gott eben durch uns wirken kann. In Serbien, wir haben überall, wir haben von Syrien über Libanon, Jordanien, Türkei, Griechenland, Serbien, Deutschland, haben wir überall Teams, die am Arbeiten sind. In Serbien zum Beispiel, wo unser Team gekommen ist, sind wir in einem grossen Zelt, also grossen Camp gewesen, wo die Flüchtlinge durchgegangen sind. Das ist geführt von der UN. Und die UN hat gesagt, so fromm wie ihr seid, wollen wir nicht in diesem Camp haben. Uns ist verboten worden, als OM dort zu wirken. Dann haben wir gefunden, was machen wir? Und dann hat unser Team angefangen, zu Nacht in Sid die Strassen zu putzen. Und wir denken, vielleicht spinnet ihr. Ich meine, dann macht ihr einen kurzen Satz und geht auf die Strassen putzen, zu Nacht. Seid ihr gaga. Aber Gott hat es gebraucht. Wisst ihr, was passiert ist? Die Kommissarin, die das Camp leitet, ist eines Nachts hat sie nicht schlafen und ist rumgelaufen. Und dann hat sie die komischen Leute gesehen. Die haben so rote Jacken an, die hinten drauf OM gestanden ist. Die einfach die Strasse geputzt haben, aufgeräumt haben. Und sie hat sie fotografiert am nächsten Morgen, wo sie sich mit allen NGOs getroffen hat. Sie hat gefragt, wer ist das? Wer arbeitet die Nacht, ohne dass sie Werbung haben? Ich weiss, dass ihr alle hier arbeitet, damit ihr könnt Werbung machen für euer Ding. Aber die arbeiten, ohne dass sie Werbung für sich machen. Wer ist das? Und dann haben sie gesagt, ja, das ist glaube ich, OM, das ist so eine fromme Organisation. Und dann haben sie sie eingeladen und haben gesagt, weil ihr die Nacht das gemacht habt, wir wollen, dass ihr auch hier mitarbeitet im Camp. Und vor kurzem hat OM als eines von zwei Organisationen einen Preis bekommen in diesem Camp. Als die beste quasi Non-Profit-Organisation. Wieso? Sie hat gesagt, bei euch halten alle Flüchtlinge. Was haben unsere Leute gemacht? Sie haben ein grosses Zelt aufgestellt, sie haben Tee angeboten, sie haben Musikinstrumente hergestellt und Bücher. Und alle Syrer, vor allem sie hergekommen, die Iraner, weil sie gewusst, dort kann man wieder mal Musik machen. Sie haben miteinander tanzen, zum Teil auch syrische Tänze, aber sie haben auch zum Teil christliche Lieder miteinander gesungen, wo sie zum Teil neu waren. Sie haben Spiele gemacht und sie einfach miteinander einfach sie fröhlich gewesen. Und wo der Leiter gefragt wurde, wieso sie denn alle zu euch kamen, sagte er, ja, vielleicht war ein Unterschied gewesen. Die einen haben geholfen, damit sie helfen können. Und für uns waren die Menschen wichtig. Die Menschen, ihnen Liebe zu zeigen. Und das kann manchmal ganz einfach sein, indem man mit den Kindern spielt oder etwas macht. Gott ist am Wirken. Und auch in der Schweiz, ich habe dummerweise das Wichtigste vergessen. Wir haben so eine Broschüre entwickelt von der OM zusammen mit MEOS und mit der Allianz, die einem hilft, wie geht man mit Flüchtlingen um. Habe ich leider daheim vergessen. Aber was auch noch sein kann, was ich euch darauf aufmerksam machen muss, es gibt eine App, die nächstens von Campus umgesetzt wird. Die heisst Love Europe. Funktioniert schon in Holland und in Deutschland. Das ist eine App, die die Flüchtlinge abladen auf ihrem Handy. Und dann haben sie die wichtigsten Informationen drauf. Also wenn sie in irgendeiner Stadt sind, dann wissen sie, wo hat es ein Spital, wo hat es ein Schulhaus, wo ist Polizeiposten, wo ist das Einkaufszentrum und wo sind Gemeinden, Kirchen. Und es kann durchaus sein, wenn eine App funktioniert, dass plötzlich Leute am Sonntagmorgen da reinkommen, weil sie im Gottesdienst dabei sind. Seid ihr parat, wenn das mal in der Schweiz funktioniert? Und wenn ihr mehr Informationen wollt, wissen, was in der Schweiz läuft, das ist von der Allianz aus eine zentrale Homepage, wo die verschiedensten Informationen abgerufen werden. Das heisst flüchtlingenhelfen.ch. Ich werde uns in diesem Sinn Mut machen, wenn ihr die Nachrichten hört in den News, sie sind oft so erschlagend, sie sind negativ, aber im Hintergrund ist Gott am Wirken. Gott braucht das. Wir bekommen Mut. Gott ist sogar am Wirken in Syrien. Unsere Leute, die dort immer schauen, sagen, 80% von allen Christen, die sie dort kennen, sind geflohen. Aber die Kirchen sind voller denn je. Es sind ehemalige Muslime, die jetzt in dieser Kirche drin sind. Sagen, wir wollen diesen Gott anbeten, Jesus Christus. Die Gemeinde in Libanon ist am Wachsen, weil sie einfach Barmherzigkeit üben. Die Gemeinde in Griechenland ist am Wachsen, weil sie Barmherzigkeit üben. Und ich werde uns Mut machen, dass wir erfüllt sind mit Barmherzigkeit. Ohne jetzt auch die schwierigen Sachen einfach auszublenden. Es ist nicht einfach. Es ist eine schwierige Situation. Aber Gott ist mit drin. Ich würde gerne noch beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du der lebendige Gott bist. Und ich werde dich einfach bitten, dass du uns vielleicht Angst wegnimmst. Vielleicht auch von Nachbarn, die wir jetzt haben. Oder Leute, die wir kennengelernt haben auf dem Spielplatz, der Schule, am Arbeitsplatz. Gib uns Mut, einfach von dir zu erzählen, von dir an dich zu glauben, an dich festzuhalten, selber Zuflucht in dir zu finden und so können anderen Menschen Zuflucht zu werden. Herr, wirk du in uns und durch uns. Erfüll uns mit deiner Barmherzigkeit. Amen.